Manchmal die Willen der Bürger sind dafür total als gegensätzliche, als sich beschädigende, als sich bestreitende vorausgesetzt und unterstellt. Und diese Freiheit des rechtlichen Willens, des Willens, der mit Gewaltmitteln ausgestattet ist und soweit er vom Staat die Lizenz, also auch die Garantie der Staatsgewalt, dein Recht wird geschützt. Soweit der Wille dieses Recht hinter sich hat, kann er rücksichtslos sein zu allen anderen. Aber dann, wenn das Recht aufhört, muss er sich die Rücksichtslosigkeit aller anderen gefallen lassen. Dieses Verhältnis ist staatlich geschützte Freiheit. Und die Freiheit hat einen Inhalt. Der freie Wille hat Objekte. Dieser freie Wille, dieser staatlich geschützte freie Wille hat Objekte und jeder weiß das, was es dahin gehört. Privateigentum. Jedes Drumwelt, alles was es gibt, produzierte Dinge und nicht produzierte Dinge, werden durch staatliche Fügung und den Schutz, den dieses staatliche Rechtsinstitut dann genießt, werden dem ausschließlichen Verfügen irgendeines Individuums zugewiesen. Das ist dein Eigentum. Darüber darfst nur du verfügen. Und du hast das Recht, jeden anderen von der Nutzung dieses, was dir gehört, auszuschließen. Das ist das Prinzip des Privateigentums. Und damit ist von vornherein eine Gegensätzlichkeit der Bürger in der Welt, nicht weil der Mensch nicht leben kann, ohne dem anderen das Brot wegzunehmen, sondern weil, wenn Freiheit und Eigentum herrscht, mein Brot eins ist, das du nie kriegen wirst. Um den Gedanken noch ein bisschen fortzusetzen, interessant, gesellschaftlich wichtig wird das Institut des Privateigentums nicht dort, wo die Konsumartikel von einer Art sind, wo eh bloß ich oder du das Ding gebrauchen kann. Also der alte Witz, ich habe ihn seit, solange ich Vorträge mache, mache ich den Witz, muss ihn halt heute auch machen. Wegen der Zahnbürstchen ist das Privateigentum nicht erfunden worden. Wegen der Zahnbürstchen nämlich, da mag jeder andere meins sowieso nicht benutzen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wo es in der Natur der Benutzung liegt, dass das der eine nutzt und nicht der andere, da ist es normal, dass der andere darauf nicht zugreifen will. Wenn mein Vesperbrot bloß mich satt macht, dann ist es normal, dass ich es und nicht der andere. In allergrößter Not muss man teilen, oder der andere kriegt es, dann habe ich es nicht. Gibt es alles, aber wegen dieser Geschichten ist das Privateigentum nicht erfunden worden, obwohl in einer Welt des Privateigentums dann auch das Zahnbürstchen und das Pausenbrot und das Fahrrad Gegenstände der ausschließlichen Verfügung, der rechtlich ausschließlichen Verfügung und damit dann auch Gegenstände des Diebstahls sein können. Interessant, gesellschaftlich bedeutend ist das Institut des ausschließlichen Verfügens dort, wo es um Sachen geht, die die anderen brauchen und die nur einer hat. Nicht, wo es um Sachen geht wie Pausenbrote, wo jeder eins dabei hat. Bei den Produktionsbedingungen, bei den Produktionsmitteln, bei Grund und Boden. Wo der eine sagt, ich habe es, ja, und da lernt man beim Hegel das schöne Ding. Man meint immer, sagt der Hegel da in seiner Zeit, man meint immer, Grund und Boden hätte der Bauer, damit er ihn bebaut. Nein, sagt der Hegel, das Institut des Privateigentums ist umgekehrt. Grund, das Eigentum an Grund und Boden berechtigt dich zum ausschließlichen Verfügen, ob du den Boden bebauen willst oder nicht. Nicht wer den Boden bebaut, dem Körper. sondern wem der Boden gehört, der entscheidet darüber, was damit geschieht. Ob er ihn selber gebaut oder nicht, ist vollkommen egal. Und daneben steht der andere, der keinen Boden hat, aber einen bebauen muss, damit er seine Lebensmittel erzeugt. Und dann wird das Institut des Privateigentums überhaupt interessant. Mein ausschließendes Verfügen über, meinetwegen jetzt Grund und Boden, oder über Maschinerie und Fabrikhalle, mein ausschließendes Verfügen und deine Not, meine Mittel zu brauchen, damit du deine Arbeit, die für dich nötig ist, erledigen kannst. Mein ausschließliches Verfügen und deine Not führt zu einer wunderbaren Kooperation von gegensätzlichen Interessen. Du musst nämlich mir dienen, damit du für dich arbeiten darfst. Du musst erstmal mit deiner Arbeit mich bereichern, ehe du Arbeit für dich selber erledigen kannst. Weil mir gehört das Gelände, mir gehört die Fabrik, mir gehört der Laden, was auch immer. Das ausschließende Verfügen ist interessant und ökonomisch bedeutsam, nicht bei den Gebrauchsartikeln, sondern bei den Mitteln der Produktion, bei den Mitteln, die alle brauchen und nur manche haben. Wenn wir also jetzt das zugeben, ja, der moderne Staat, den wir kennen, gewährt Freiheit, die Freiheit der Bürger, die rechtliche Freiheit, im Rahmen deiner Lizenz darfst du rücksichtslos sein. Erst wo sie aufhört, musst du dir gefallen lassen, dass andere rücksichtslos sind. Und dem materiellen Inhalt dieser Lizenz. Verfügung über Teile der Welt. Verfügung über Dinge. Wenn wir das haben, dann heißt Freiheit gewähren. Vom Staat her. Dann heißt diese gewährte Freiheit Verordnung von Konkurrenz zwischen Privateigentümern. Dann ist die Freiheit die Pflicht, die Notwendigkeit, dass jeder Mensch, der in diese Welt geworfen worden ist, sich als Privateigentümer bewährt und betätigt und in die Konkurrenz eintritt, in den Kampf um, wie viel kriegt man raus? Und wie viel erpressen kann man denn mit den Mitteln, die man selber auf die Waage bringt? Wie viel Abhängigkeit anderer von dem, was ich habe, worüber ich alleine verfügen darf, wie viel Abhängigkeit anderer von dem, was ich habe, kann ich erzeugen? Und wie viel Abhängigkeit muss ich mir gefallen lassen von Dingen, die im Besitz anderer sind und die ich nur dadurch, dass ich deren Eigentümerinteresse befriedige, für mich nutzen darf. Ja, ich habe ja als Beispiel gesagt, es geht los mit die Arbeit an Produktionsmitteln, die Unternehmern gehören. Das sind die reichen Leute, die haben alles, die können verlangen, dass bei ihnen ein Gewinn anfällt, noch ehe bei dir ein Lohn anfällt. Dein Lebensunterhalt ist abhängig davon, dass du den anderen reicher machst, als er ohnehin schon ist. Wohnen kann der Mensch bei uns, nur wenn er den Besitzer des Hauses einen Zins auf sein Vermögen bezahlt. Und. Es ist schon klar, dass in einem Staat, der Freiheit gewährt, man kann auch sagen, Freiheit verordnet, der seinen Bürgern Freiheit auferlegt, als die Verkehrsform, wie sie untereinander verkehren, als freie Privateigentümer, die nichts verbindet, als ihr gegensätzliches Interesse daran, den anderen auszunutzen. In einem Staat, der sowas verordnet, ist völlig klar. Da entscheidet sich das Leben der Leute ganz und gar daran, wie viel Eigentum sie dann in ihren Händen haben oder nicht. Dafür ist der Staat nicht zuständig. Der Staat ist dafür zuständig, dass alle Eigentümer sind und sich als Eigentümer miteinander in Geschäfte, in Beziehungen treten. Wie viel Eigentum einer hat, ist vom Staat her gesehen ein Zufall. Tatsächlich scheidet das Reglement, am Eigentum soll sich alles entscheiden, scheidet natürlich in der Gesellschaft die Klassen. Diejenigen, die schon was haben, sind fein raus. Sie können die anderen für sich arbeiten lassen. Diejenigen, die arbeiten müssen, um leben zu können, sind blöd dran, weil sie müssen sich dem Eigentümerinteresse derer, die die Mittel der Produktion besitzen, dienstbar machen. Also gehören in der Welt der Freiheit ökonomische Klassen. Die Mehrheit der im Wesentlichen Besitzlosen und die Minderheit der Besitzenden. Dabei ist es jetzt der Besonderheit, der demokratische Staat, und das macht es für viele schwer, das zu durchschauen und zu verstehen, der demokratische Staat ist ja jetzt anders als seinerzeit bei Königen und Herzogen und so weiter. Da ist nimmer der Herrscher zugleich der Nutznießer. Ja, da ist jedem klar, was gespielt wird, ja. Da weiß jeder auch, dass Herrschaft natürlich was ist. Da wird anderen Leuten mit Gewalt, wenn anderen Leuten mit Gewalt Lebensbedingungen aufgezwungen, damit die was tun, was sie von sich aus nie tun würden. Damit sie sich dienstbar machen für fremde Interessen. Im Feudalismus, bei den amerikanischen Sklavenhaltern im 19. Jahrhundert. Das ist doch jedem klar. Warum haben die Sklaven gehalten? Na klar, weil sie wollten, dass die für sie arbeiten. Und freiwillig haben sie es nicht gemacht, da gab es die Peitsche und die Bluthunde und die Schießgewehre. Da kennt man sich prima aus. Wo die Gewalt und der Nutznießer dasselbe ist, liegt alles auf der Hand. Im demokratischen Staat ist es getrennt. Da gibt es eine ökonomisch herrschende Klasse, das sind die Besitzenden, für die Verhältnisse wirklich vorteilhaft eingerichtet sind. Und die üben nicht die Macht aus. Und die Macht ausüben, sind allenfalls beteiligt an der Nutznießung des Eigentums, aber nicht die eigentlich ökonomischen Nutznießer des ganzen Ladens. Mehr noch, in einem gewissen Umfang sind ja die Staatsdiener, heißt es ja oft, ja, die Staatsdiener sind Funktionäre des staatlichen Räderwerks und üben in dem Sinn gar keine persönliche Macht aus und haben, wenn sie brave Staatsdiener sind, auch außer einem natürlich hohen Gehalt, auch überhaupt keinen privaten materiellen Nutzen davon. Gut, es bleibt, ist und bleibt der Widerspruch, dass wer die Gewalt verwaltet, dass der nicht auch Zugriff auf den Reichtum, den sie schützt und zugänglich macht, haben soll. Das bleibt der Widerspruch. Deswegen hört man immer wieder von Korruption bei den höheren Staatsdienern. Deswegen gibt es eben immer wieder Bürgermeister und Stadtbauräte und Verteidigungsminister oder Verteidigungsstaatssekretäre, die, weil sie so viel Geschäftsgelegenheiten verwalten, natürlich auch selber Geschäftsgelegenheiten für sich darin finden. Aber das ist mal wurscht. Hauptsache, auf die ich jetzt hinweisen will, ist, in diesem Staat ist die ökonomisch herrschende Klasse, sind die Nutznießer der Gewaltordnung, nicht identisch mit den Trägern der Gewalt. Das ist sogar, geht sogar so weit, dass sich das Personal der Staatsmacht tatsächlich aus dem Volk und zu einem gewissen Teil sogar aus dem einfachen Volk rekrutiert. Ja, wer will, kann den Beruf des Politikers ergreifen und wenn er es schafft, Wahlen zu gewinnen, dann kann sein Vater ruhig ein Schuster gewesen sein und er muss nichts besitzen. Also Norbert Blüm, das ist jetzt schon eine Weile her, dass er im Amt war, Norbert Blüm hat bis zu seinen letzten Tagen im Amt damit angegeben, dass sein Vater Arbeiter gewesen ist. Noch einmal zurück, bloß eine Erinnerung noch. Man denkt sich, als der Staat gewährt Freiheit und er erlaubt mir also zu tun, was ich will. Man denkt sich als, naja, und wenn ich tun darf, was ich will, dann gehe ich meinem Materialismus nach, dann suche ich meinen Nutzen. Mit allem, was ich erläutert habe, wollte ich deutlich machen, na, so ist es nicht, dass der Staat mir erlaubt, rationell meinen Nutzen zu verfolgen. Die Verordnung von Freiheit und Privateigentum, das ist die Festlegung der Menschen auf eine Verballhornung des Materialismus. auf eine verkehrte, auf eine blöde Form den eigenen Nutzen zu suchen. Eine Form, den eigenen Nutzen zu suchen, der mich immerzu automatisch und notwendigerweise im Gegensatz zu den anderen stellt, der auch seinen Nutzen sucht. Es ist doch nicht so selbstverständlich, dass mein Nutzen deinen Nutzen ausschließt. Es ist doch nicht so selbstverständlich, dass wenn ich essen will und du essen willst, dass dann bloß einer von uns kann. Wenn beide arbeiten, können doch auch beide ihre Lebensmittel erzeugen. Dann können doch auch beide essen. Es ist die Form des Privateigentums, die den ganz vernünftigen, das ganz vernünftige Nutzenstreben der Menschen zu lauter gegensätzlichen Aktionen bringt. Ja, es war im November jetzt, da ging es doch um den Anfang von Marx Kapital, da war über den Tausch die Rede. Ja, der Tausch ist ja schon dieses Feld. Wenn es ums Eigentum geht, dann will jeder möglichst viel Eigentum haben. Und dann geht es bei Kaufen und Verkaufen so, jeder Verkäufer möchte möglichst hohe Preise realisieren, jeder Käufer möchte möglichst wenig für die Ware zahlen. Ja, das ist schon ein richtiger Gegensatz. Der Verkäufer produziert das Brot nicht, damit es der Hungrige isst, sondern damit er dem Hungrigen möglichst viel Geld aus der Tasche zieht. Der Hungrige kauft das Brot, weil er es essen muss, das schon. Aber er zahlt dem Produzenten nicht, damit er dessen Arbeit entgilt, sondern er zahlt dem Produzenten so wenig wie irgend geht und die Umstände es erlauben. Und wenn der Produzent dabei kaputt geht, ist es dem, der das Zeug billig kriegt, gerade recht. Genauso umgekehrt. Das alles kommt nicht vom Materialismus, sondern vom Privatmaterialismus. Das kommt nicht vom Materialismus des Nutzens, sondern vom Materialismus des Eigentums. Und dieser Materialismus ist nichts, was quasi, weil es ursprünglich die Menschen in den Genen mitgekriegt haben. Na, dass sie ihren Nutzen wollen, das wird schon selbstverständlich sein. Das will ja schon fast jedes Tier satt werden. Also das ist nichts Kritikables, das ist was Selbstverständliches. Dass man ein bequemes Leben will. Dass es schön sein soll. Dass möglichst wenig Anstrengung und viel Ertrag und nicht umgekehrt. Das ist nicht kritikabel. Kritikabel ist, dass dieses Streben von vornherein als Kampf des einen mit dem anderen ablaufen muss. Und das kommt nicht von der Natur und nicht vom Materialismus. Das kommt vom Eigentum. Und diese Form des Materialismus ist politisch verordnet. Die ist in unserer Verfassung niedergelegt als das ist das Recht aller Menschen und dieser Kreation des Staates, der Staat macht sich diesen Menschen, die Kreation für sich selber, die schützt er dann. Also das beantwortet jetzt immerhin schon mal die Abteilung, was hat denn diese Staatsform mit dem Kapitalismus zu tun? Ja, genau genommen, die politischen Formen von Freiheit und Eigentum sind die politische Verordnung der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Und dafür braucht es allerdings Gewalt. Denn das Privateigentum ist vor allem Anfang an Gewalt gegen andere. Es ist das Ausschließen, das Fernhalten der Bedürftigen von dem Gegenstand ihres Bedürfnisses. So, das war jetzt der große zweite Teil. Also der erste Teil war, was gibt es denn alles für positive, vorteilhafte, lobende Gedanken über die Demokratie? Da habe ich vielleicht überhaupt nicht alle erwischt, aber so ein paar repräsentative habe ich halt aufgegriffen und durchgenommen. Und jetzt das zweite war, was ist denn reell dran an, der Staat ermöglicht und schützt die Freiheit? Ja, da ist was dran. Das ist nicht einfach eine Ideologie drüber. Das stimmt schon. Aber Freiheit ist nichts Gutes. Freiheit, politische Freiheit, materiell Privateigentum ist die Verordnung kapitalistischer Konkurrenz. Jetzt kommt das dritte. Vielleicht zum Verständnis die schwierigste Abteilung, nämlich Demokratie im engeren Sinn. Demokratie im engeren Sinn meint, oder da ist die Rede von den politischen Verfahren, den Verkehrsformen. Dahin gehört Wahlen, Parlament, Parteien, demokratische Öffentlichkeit, also die sogenannte vierte Gewalt, ja, Presse, Medien, und das alles. Über das will ich jetzt reden und das will ich erläutern. Und ich will bei der Erläuterung deutlich machen, dass so ziemlich das Gegenteil von dem rauskommt, was die Welt drüber meint. Jeder meint und lernt in der im Sozialkundeunterricht und in ähnlichen Einrichtungen. Jeder meint, die Wahlen, die Parteien, die Presse, die kritische Öffentlichkeit, das alles wären, manchmal sagt man sogar, Transmissionsriemen, wo der Bürgerwille auf den Staat einwirkt, um sich den Staat zurechtzumachen, zu verändern, zu modeln, beim Staat was zu verändern, damit er dem Bürgerwillen und den Bürgerinteressen besser entspricht. So denkt man sich. Ja, man kann wählen, man kann kritische Artikel schreiben, man kann Parteien gründen, damit im Staat eine andere, eine bessere, eine für den Bürger vorteilhaftere Politik gemacht wird. Das ist der Grundgedanke. Ich will darauf hinaus, genau umgekehrt ist, die demokratischen Institutionen, eben die genannten Wahlen, Öffentlichkeit, Parteien, Parlament, sind nicht Mittel, mit denen der Bürger sich den Staat zurechtmacht, sondern sind Mittel, Instrumente, Hebel, mit denen der Staat sich den Bürger zurechtmacht. So, das ist jetzt erst der These. Geht es ins Beweisen davon. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Das Ausholen geht so. Die moderne Herrschaft, die moderne Staatsform, die moderne Obrigkeit lässt die Bürger, lässt ihre Untertanen keineswegs so in Ruhe, wie es, sagen wir mal, der Feudalismus gemacht hat. Die frühere Staatsmacht blieb den Menschen verdammt äußerlich. Was ich damit meine, ist ungefähr Folgendes. Der Bauer bestellt sein Feld, der Ritter oder der Herr oder der Graf, der Vogt, ist nicht zu sehen. Der bestellt sein Feld und so weiter und so weiter. Und wenn die Ernte ist, kommt der Vogt vorbei und holt sich ein Drittel ab. Und wenn er das hat in seinen Wagen und das auf die Burg fährt, ist er wieder weg. Und dann merkt der Bauer wieder nichts mehr von dem. Der Staat nützt denen nichts. Der hat zu denen eigentlich kein Verhältnis, außer dass er ihnen irgendwann was wegnimmt. Dann kommt er, nimmt es weg und haut ab und ist wieder weg. Ein äußerliches Verhältnis. Der nützt denen nichts, die brauchen denen nichts und der Satz, der Ritter würde den schützen, ist er fast der Ironie. Vor wem schützt er ihn eigentlich? Vor einem anderen Ritter, der genau dasselbe mit ihm machen will. Ja, also die Vorstellung der Landesherr schützt seine Bauern. Ja, der schützt seine Bauern, weil die sein Besitzstand sind. Und er schützt sie vor einem anderen, der die Bauern gern hätte, weil er genau dasselbe mit ihnen machen will wie der eine. Also wenn das ein Schutz ist, ist das Wort Schützer Ironie.